Ich werde heute Abend eine Anzahl Dinge sagen, die vielleicht einigen neu sind, anderen eventuell nicht. Es soll eine Versammlung sein, in der wir die Entwicklung gemäß dem prophetischen Wort betrachten. Wir haben ja bereits einige Versammlungen hinter uns, in denen wir das volle Evangelium verkündigt haben und das, was auf Golgatha geschah, mit Sicherheit so nahe gebracht haben, wie es nur irgend gebracht werden kann. Ich glaube nicht, dass es noch deutlicher gesagt werden kann oder präsentiert werden kann. Wer unter einer solchen Wortverkündigung nicht gläubig wird, der würde auch nicht gläubig, wenn einer von den Toten auferstünde oder ein Engel vom Himmel käme. Denn Gottes Wort ist doch über allem, was sonst noch sein könnte.
Amen.
Und wenn wir Gottes Wort als Gottes Wort zu uns reden lassen, dann genügt's doch. Wessen Wort kann noch mächtiger sein als das Wort unseres Gottes? Sein Wort ist ein Allmachtswort, so steht's geschrieben. Er trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Und in diesem Worte ist in der Tat der Zeitplan Gottes, die einzelnen Epochen, besonders die Endzeit, ist im Worte Gottes niedergeschrieben worden in vielen Bibelstellen. Die meisten sind uns bekannt, wenn es darum geht, die allgemeine Lage oder den Zustand der Endzeit überhaupt zu beschreiben. Dann hat Paulus das in den Briefen zur Genüge gemacht. Und daraus möchte ich jetzt zwei Stellen lesen. Die erste aus 1. Timotheus, dem 4. Kapitel. Und die zweite dann aus dem 2. Timotheus, 3. Kapitel. 1. Timotheus, Kapitel 4. Der Geist aber kündigt an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden, verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen, welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen. Die zweite Stelle aus 2. Timotheus, Kapitel 3, da werde ich wahrscheinlich nicht den ganzen Text lesen, nur den Anfang und dann vielleicht Vers 8. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn da werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe und Treue, verleumderisch, unmäßig, zügellos, allem guten Feind. Und es geht ja weiter und weiter, ein bisschen leichtfertig und dünkelhaft und so weiter. Dann kommt Vers 8. Gerade wie einst Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die Wahrheit auf. Menschen mit zerrüttetem Verstand und im Glauben unbewehrt. Wir leben in dieser Zeit oder in der Zeit, in der diese Dinge geschehen. Direkt im nächsten Kapitel, in 2. Timotheus, Kapitel 4 finden wir die Ermahnung, die mir persönlich am meisten bedeutet, von allen, die je gegeben wurden und in der Heiligen Schrift sind, weil sie mir persönlich in Marseille geboten wurde zu lesen. Ich werde den Tag nie vergessen. Ich war mit Bruder Barrier in Marseille und behielten Versammlungen, ist einige Jahre zurück. Und da fragten mich zum ersten Mal Brüder über die sieben Donner. Und ich habe nichts darüber gewusst zu dem Zeitpunkt und weiß auch heute noch nichts darüber, nur weiß ich Bescheid. Aber wie dem auch sei, ich war sehr betrübt, denn es war das erste Mal, dass ich eine Frage nicht beantworten konnte und ich begab mich in meinen ganz kleinen Raum. War ein schöner Raum, aber vielleicht nur 9 Quadratmeter, sehr klein und kalt noch obendrein. Aber am nächsten Morgen wachte ich durch eine laute Stimme auf und die Stimme des Herrn kommt jedes Mal von oben rechts. Nie direkt vorne, nie links, immer von oben rechts. Und die Stimme des Herrn sagte mit aller Macht, stehe auf und lese 2. Timotheus Kapitel 4. Ich betone nicht so deutlich, wie der Herr in seinem Reden betont. Jedes Wort klar ausgesprochen, wie es besser nicht sein kann. Ich habe nur einen Augenblick gewartet, gezögert. Ich wusste nicht genau, soll ich mich kleiden, nicht und so weiter, wie es wieder so ist. Und die Stimme kam zum zweiten Mal, aber sie kam mächtiger, eine Aufforderung. Erhebe dich und lese 2. Timotheus 4. Ich tat es. Ich las von 1 bis 5 und begann dann mit Vers 1 zu lesen und kam bis zu Vers 2. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Verkünde das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Vorher hatte ich ja schon den Teil gelesen, es werden Zeiten kommen, wo man der ungesunden Lehre den Rücken kehrt und so weiter. Als ich dies las, wusste ich, dass über die sieben Donner nie gepredigt werden kann, weil sie nicht als Wort Gottes in der Heiligen Schrift niedergeschrieben wurden. Es wurde deutlich gesagt, schreibe nicht auf, sondern versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Es könnte ein Engel vom Himmel kommen und mir sagen, ich habe das Geheimnis der sieben Donner. Ich würde ihm sagen, ohne vermessen zu sein, geh zurück, woher du gekommen bist. Es kann sich niemand vorstellen, welch eine Gewissheit von Gott in solchen Augenblicken in das Herz eines Menschen hineinkommt. Das ist nicht mehr aus der Überlegung heraus, sondern wirklich aus dem Wirken Gottes. Und das geschah eben auch dort. Aus diesem Grunde ist meine Verpflichtung immer gewesen und wird's bleiben bis ans Ende, das Wort zu verkündigen. Und die Dinge, die gesagt werden, müssen im Worte Bestätigung finden. Allerdings, wie wir heute Abend sehen werden, gibt es Beschreibungen in der Heiligen Schrift, es gibt Symbole, es gibt Bilder, und dann muss man die geistliche Bedeutung wissen, um zu begreifen, worum es eigentlich geht. Ich möchte mit Lukas 21, Vers 24 beginnen. Unser Bruder sagte ja heute schon hier vorne, als er die Juden dort in das Flugzeug steigen sah, kam ihm der Gedanke, sie werden gesammelt und kehren heim. In Lukas 21, Vers 24 steht, Lukas 21, Vers 24, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind.
Amen.
So hat es unser Herr selber gesagt. Was nun die irdischen Dinge betrifft, so kann er irgendwelche Dinge andeuten. Zum Beispiel in Lukas 21, Vers 20 steht, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren umlagert seht, dann erkennet daran, dass seine Zerstörung nahe bevorsteht. Dann sollen die in Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner Jerusalems auswandern und die auf dem Lande Wohnenden nicht in die Stadt heimziehen. Ich will gar nicht weiterlesen. Ich will nur einen Punkt hervorheben. Der Herr hat gewisse Entwicklungen vorausgesagt. Wenn sie eintreffen, wenn das geschieht, dann sollen die Gläubigen in Judäa ins Gebirge fliehen. Und wer die Geschichte gelesen hat, weiß, Josephus beschreibt es, dass die Gläubigen, als die Römer unter Titus Jerusalem im Jahre 68 belagerten, flohen alle Gläubigen. Und nicht einer ist umgekommen, der gläubig war, sondern nur Ungläubige sind dem Gericht zum Opfer gefallen. Die Gläubigen haben gewusst, in dem Moment, wo Jerusalem umlagert wird, ist die Zerstörung der Stadt nahe bevor. Und sie glaubten dem Herrn und haben das als Zeichen genommen, und siehe da, ihnen ward geholfen. Von der Endzeit haben wir in der Tat viele Beschreibungen, von Matthäus Kapitel 24 bis hin zur Offenbarung, von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von Katastrophen jeder Art wird uns berichtet. Es werden Wunder und Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Vieles wird passieren. Und dann schreibt Paulus in 1. Thessalonicher sehr deutlich, 1. Thessalonicher Kapitel 5, hier sagt er dann Folgendes. Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt kommt das Zeichen. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Nicht, wenn Kriege und Kriegsgeschrei vor sich geht, sondern wenn die Friedensphase eingeleitet wird, wenn die Machtblöcke sich aufzulösen beginnen und wenn die letzte Formierung so geschieht, wie sie uns im Worte Gottes, nämlich als ein Ganzes, wieder vor unsere Augen gestellt wird. Wenn wir schon hier auf diesem Kontinent leben, der ja in der Prophetie die größte Bedeutung hat. Welche Bedeutung hat denn China? Welche Bedeutung haben andere Kontinente oder Länder? Wir haben nun einmal das Pech oder das Vorrecht, hier zu leben, wo ein großer Teil der Geschichte, die verbunden ist mit der Heilsgeschichte, vor sich geht. Und wir werden gleich sehen, dass wir mitten in dieser Entwicklung sind, die in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde. Ich möchte noch ein Wort aus Jesaja 21 lesen, um uns zu zeigen, dass Gott immer sein Volk informiert hat und daran wird sich bis ans Ende nichts ändern. Jesaja 21, Vers 11 und 12. Ausspruch über Duma, von Seir her ruft man mir zu, Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Der Wächter antwortet, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, so kommt ein andermal wieder und fragt. Wir wollen mehr wissen, wir möchten mehr wissen und wir kommen jetzt und fragen den Herrn und lassen uns die Antwort aus der Heiligen Schrift geben. Aus Römer Kapitel 9 möchte ich Vers 28 lesen. Römer Kapitel 9, Vers 28. Damit unsere Brüder übersetzen können, mühelos übersetzen können, werde ich mich nicht so beeilen. Römer 9, Vers 28. Denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf der Erde bringen. Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie weit ist alles vorgedrungen? Inwieweit ist die Entwicklung in Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort bereits geschehen? Wo befinden wir uns jetzt? Und was wird in ganz naher Zukunft kommen? Vielleicht wird irgendjemand sagen, es genügt uns, wenn wir aus Gnaden selig werden. Warum hat dann Gott sich die Mühe gemacht und dem Johannes auf der Insel Patmos die zukünftigen Dinge durch Offenbarung gezeigt? Warum sind 22 Kapitel geschrieben worden? Weil sie notwendig waren. Wir brauchten Information. Warum ist der Prophet Daniel geschrieben worden? Mit seinen 12 Kapiteln. Wir brauchten göttliche Information, um wenn die Zeit kommen würde, dass wir dann erkennen, wie weit es ist. Ich möchte weiterlesen aus Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14. Und zwar betreffend das Volk Israel. Ich habe Bruder Brenim einige Male sagen hören, wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist, dann schaut auf die Uhr. Wenn ihr wissen wollt, welcher Tag der Woche es ist, dann schaut auf den Kalender. Aber wenn ihr wissen wollt, inwieweit die Zeit fortgeschritten ist, dann schaut auf das Volk Israel. Und ich glaube, wir tun gut, wenn wir die Zeichen, die der Herr uns angegeben hat, zu Herzen nehmen, sie sehen und uns daran orientieren. Jesaja Kapitel 14, Vers 1 und 2. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Amen. Die Fremdlinge werden sich ihnen dabei anschließen und sich dem Hause Jakobs zugesellen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort hinbringen, und das Haus Israel wird im Lande des Herrn Knechte und Mägde an ihnen besitzen, so dass die, von denen sie vor dem in Gefangenschaft gehalten worden waren, selbst in Gefangenschaft gehalten und die Herrschaft über ihre früheren Zwingherren ausüben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Gott sein Volk Israel aufs Neue erwählen würde und sie zurückbringen. Und wir haben es auf der letzten Reise deutlich gesehen, war wahrscheinlich mein 9. Mal in Israel. Und Gott hat das Land und das Volk über die Maßen gesegnet, sichtbar gesegnet. Amen. Und darüber freuen wir uns. In Lukas 21 haben wir bereits gelesen, aber ich möchte noch ein paar Verse dazu nehmen. Lukas 21 und zwar Vers 29 und 30. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, dass, wenn ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr alles dieses eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Heute wollen wir uns in diesem Text auf den Gedanken konzentrieren, der Feigenbaum und alle anderen Bäume. Also nicht nur der Feigenbaum, auch alle anderen Bäume. Nicht nur das Volk Israel, sondern auch alle anderen Völker werden sich selbstständig machen, werden ausschlagen, das Joch sich abschütteln und ihre Eigenständigkeit bekommen. Ich kenne einen sehr guten Freund in England. Er ist den Deutschen böse, weil durch den Zweiten Weltkrieg das britische Empire zu Bruch gegangen ist. Ich kann ja nichts dafür, dass es so gekommen ist. Aber es sind Dinge in ihrer Entwicklung geschehen seit dem Zweiten Weltkrieg, die wir ganz einfach beobachten müssen, weil die Endzeit ja ihren Verlauf nimmt und das mit großer Geschwindigkeit in den letzten Monaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich nicht nur Israel selbstständig gemacht, ganz Asien und ganz Afrika, ob unter französischer oder englischer Herrschaft, alle Völker haben sich selbstständig gemacht. Wir hatten das Glück, unsere Kolonien schon im Ersten Weltkrieg zurückzugeben. Deshalb stehen wir heute besser dran als die anderen. Aber das sei jetzt nicht mit Politik vermischt. Was ist geschehen? Direkt in den 50er Jahren, ich kenne noch viele Länder, als sie noch keine Unabhängigkeit hatten, und kenne sie danach. Alles hat ausgeschlagen. Wenn der Feigenbaum und all die anderen Bäume, liest in Hosea 9, Vers 10 nach. Dort steht's, dass Gott Israel wie die Frucht des Feigenbaumes in der Wüste gefunden hat. Ein Symbol auf Israel. Jetzt aber geht es nicht nur um den Feigenbaum, es geht um alle anderen Bäume. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eine Welle der Loslösung von jeder Bevormundung und Herrschaft. Und was merken wir in jüngster Zeit, in den letzten Monaten? Eine neue Welle. Man schüttelt sich das Joch ab und möchte in Freiheit entscheiden können und aus der Unterdrückung und Bevormundung entlassen werden. Was in den letzten 5 Jahren, seitdem Gorbatschow die Macht übernommen hat, vorbereitet wurde, ist in den letzten Monaten als Frucht offenbar geworden. Ganz Osteuropa hat ausgeschlagen und das Joch zerbrochen und die Freiheit, die ihnen gebührt, erlangt. Und wir sehen darin auch eine Erfüllung der Schrift, und manches wird noch folgen, sofern die Zeit dazu ausreicht. Wahrscheinlich sind wir dem Ende jetzt näher, als wir es alle ahnen. Und keiner von uns kann sagen, ob es Jahre oder Monate dauern wird, aber eins dürfen wir mit aller Gewissheit sagen. Wir sind in die letzte Phase der Endzeit eingetreten. Und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes das Recht haben, auf die Zeichen der Zeit und auf die Entwicklung, die vor sich geht, zu achten, um dann zu erkennen, wie spät es ist an der Weltenuhr. Ihr werdet es mir heute nicht für übel nehmen, wenn ich 2 Passagen aus 2 verschiedenen Predigten Bruder Brenhims vorlese, der 1933 doch eine große Anzahl, speziell die 7 Visionen hatte. Er sah, wie Mussolini zur Macht in Italien kommen würde. Er sah, wie Hitler zur Macht in Deutschland kommen würde. Er sah die Aufrichtung des Westwalls, genannt Siegfriedlinie. Und für ihn als Amerikaner mit seiner geringen Schulbildung, das wäre eine Leistung gewesen, wenn er geografisch die Dinge so im Griff gehabt hätte. Denn ein Durchschnittsamerikaner kennt Europa so gut wie gar nicht. Amerika ist selber groß genug. Und jeder hat damit zu tun, es kennenzulernen. Aber mit großer Genauigkeit hat er die Dinge, wie sie kommen würden, vorausgesagt. Auch dass Amerika in den Krieg mit hineingezogen und dass schlussendlich dann doch der Sieg nicht unser, sondern auf der anderen Seite wäre. Auch das hat er gesehen. Aber das war nicht alles. Er sah dann im Gesicht ein Weib, ein schönes Weib, königlich gekleidet, auf einem Thron sitzend. Und eine Stimme sagte ihm, grausam ist sie in ihrem Herzen. Nach außen schön, mit viel Prunk, aber im Herzen grausam. Und ich bitte, das jetzt auch recht zu verstehen. Die Bemerkung, die ich nun mache, muss einfach gemacht werden. Bitte hier und alle, die diese Tonbände oder diese Predigten hören, wenn wir Kommunismus oder Katholizismus erwähnen, dann nicht die Menschen, sondern die Sache, das System, nicht die Menschen. Die Menschen leiden ja selber darunter. Begreift ihr das? Aber Bruder Brenhim hat Folgendes gesagt. Am 6. August 1961. Ich war nicht gegen Deutschland. Ich war gegen den Nationalsozialismus. Ich war nicht gegen Italien. Ich war gegen den Faschismus. Und denkt daran, ich machte zu der Zeit eine andere Voraussage und viele von euch Alten erinnern sich daran. Ich sagte, es treten jetzt 3 Ismen besonders hervor, die ihren Halt in der Welt haben werden. Der Faschismus, der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Ich lese aus dem Englischen. Und ich sagte, dass sie alle im Kommunismus münden werden. Dann ließ ich euch alle wiederholen, richtet euer Augenmerk auf Russland. Ihr erinnert euch daran. Richte dein Augenmerk auf Russland. Denn alles wird im Kommunismus münden. Und dann schlussendlich wird alles im Katholizismus münden. Denkt daran, es wird alles in der Endzeit im Katholizismus münden. Wir hatten die Dinge, wir wissen es alle, und wer hat in diesen Tagen die bunten Wahlplakate an unseren Litfaßsäulen gesehen? Habt ihr die Überschrift gelesen? Der Sozialismus geht, wir kommen. Die Plakate sind ja 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Jeder kann sie gut sehen. Der Sozialismus geht, wir kommen. Wer sind diese wir? Worum geht es da? Und ihr mögt sagen, Bruder Frank, hältst du heute einen politischen Vortrag? Nein, das tue ich nicht. Sonst wäre ich ja Politiker geworden. Aber das steht mir nicht zu. Ich lese noch ein wenig mehr aus einer Predigt Bruder Brenhims vom 19. März 1962. Es kommt ein Regen der Belehrung. Was ist das? Das Einpflanzen des Samens in die Erde. Was ist das? Was geschieht? Wir stellen fest, dass ein Belehrungsregen ergangen ist. Die Baptisten, ihr Ziel war 1 Million mehr Gemeindeglieder im Jahre 1944. Billy Grahams große Erweckungen, große Evangelisten. Seht, was er getan hat. Seht auf Oral Roberts und die Pfingstler. Es war ein Belehrungsregen, der erfolgt ist. Es war ein nationaler Belehrungsregen. Der Kommunismus wurde in jede Nation unter die Menschen gesät. Es war eine Erweckung Roms. Wisst ihr, was geschieht, wenn sie den Westteil beziehungsweise den Ostteil Berlins zurückgeben? Das erledigt den Kommunismus. Das bringt das Römische Reich ganz genau in den Stand, in dem es in den Tagen Jesu war. Gewiss tut es das vollkommen. Habt ihr es gehört? Ihr Geschwister aus der Deutschen Demokratischen Republik. Soweit ich mich erinnere, war der Mauerbau am 13. August 1961. Und hier, am 19. März 1962, sagt Bruder Brenhim, wisst ihr, was geschieht, wenn sie den Westteil beziehungsweise den Ostteil Berlins zurückgeben? Was hat ihn in Berlin gekümmert? Er wohnt doch weit davon entfernt. Er machte diesen Ausspruch. Und wir sind dankbar, dass er ihn gemacht hat.
Amen.
Wenn der Ostteil Berlins zurückgegeben wird, das erledigt den Kommunismus. Schaut doch heute nach Osteuropa. Das Ding ist fertig. Die Leute ändern ihre Landesbezeichnungen. Sie wollen Sozialismus und was damit zusammenhängt, nicht mehr hören. Warum geschieht das alles? Damit erfüllt werde, was Gottes Wort voraussagt und was Bruder Brenham hervorgehoben hat, dass alles unter der Herrschaft Roms mündet. Ich werde euch noch einige Bibelstellen lesen heute Abend, damit ihr wisst, was Sache ist. Und ich glaube in der Tat, dass es notwendig ist, gerade jetzt die Sache zu durchschauen. Und höret, wenn euch jemand sagt, dass wir diese prophetischen Dinge nicht wissen brauchen, um selig zu werden, höret, was Gottes Wort sagt. Zum Beispiel, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt, wird er gequält werden vor dem Angesicht Gottes in eine Ewigkeit hinein. Wenn wir aber nicht wissen, was die Sache ist, dann können wir hineinrutschen und Rambazamba machen, Musik und was dazu gehört, und wissen gar nicht, dass wir selber schon in der Sache, in die wir gar nicht hinein möchten, hineingeraten sind. Es gibt gemäß dem, was der Prophet Daniel gesehen hat, in der Tat bis ans Ende das römische Weltreich. Und ich möchte speziell aus Daniel 7 lesen, um eine kleine Vorbereitung für Offenbarung 13 und 17 zu machen. Daniel 7. Ihr wisst ja, der Prophet Daniel hat Gesichte gehabt. Daniel 7, Vers 3. Ja, vielleicht Vers 2 schon mitlesen. Ich, Daniel, hatte in meinem Nachtgesicht eine Erscheinung und sah, wie die vier Winde des Himmels das große Meer erregten. Da stiegen vier Tiere aus dem Meer hervor, jedes von dem anderen verschieden. Vers 7. Darauf erschien mir in meinen Nachtgesichten plötzlich ein viertes, schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark. Es hatte gewaltige Zähne von Eisen, es fraß und zermalmte und zertrat das, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen. Es sah ganz anders aus als all die vorigen Tiere und hatte auch noch 10 Hörner. Bitte merkt euch diese 10 Hörner. Und dann, ihr könnt ja weiterlesen von den vermessenen Reden, die geführt wurden und so weiter. Ich lese jetzt Vers 17. Jene gewaltigen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten 4 Könige, die auf der Erde erstehen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben bis in Ewigkeit, ja bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten. Hier wollen wir nicht näher drauf eingehen, aber es müsste hier Äon stehen, von einem Äon in den anderen. Ewigkeit hat nie begonnen und hört nie auf, kann auch nicht unterteilt werden. Lesen wir weiter. Daniel 7, wahrscheinlich ist es Vers 23. Er gab mir also folgende Auskunft. Das vierte Tier, ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Vorher waren es 4 Könige mit den 4 Tieren. Jetzt sind es 4 Reiche. Hört bitte genau zu. Das vierte Tier, ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen. Es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Ihr könnt ja weiterlesen. Und wer weiterliest, wird merken, dass das vierte Tier Und die Beschreibung, die danach kommt, ja direkt mit dem tausendjährigen Reich zusammenhängt, denn so steht's hier in Vers 27 geschrieben. Als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel, dem Volke, der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Ihr könnt es in der Geschichte nachlesen. Das römische Weltreich begann, was war's, 31 vor Christus wahrscheinlich. Und es ist das letzte und dauert bis ans Ende. Es ist noch kein Jahr her, da war Bundeskanzler Kohl und François Mitterrand in dem Krönungssaal in Aachen. Und ich habe die Ansprache gehört. Beide sagten, es geht um die Wiederherstellung des Europa der Vaterländer. Eine schöne Formulierung. Man kann übrigens die gleiche Formulierung überall hören. Auch von einem Europa, das vom Atlantik bis zum Ural reicht. Worum geht es jetzt? Wer hat jetzt die Herrschaft? Hat sie Frankreich? Hat sie Russland? Hat sie Deutschland? Wo liegt die Herrschaft? Wo wird die weltbestimmende Politik gemacht? Wer weiß es? Bitte? Ja, der Begriff ist ein bisschen zu groß. In Rom gibt's so 7 Hügel und eine Abteilung, ein bisschen abseits, das ist der Vatikan. Gerade aus der vergangenen Woche, der Papst und Arafat. Auf dem Bilde hier, auf dem Foto. Und das Gespräch war, wie im Mittleren Osten die Sache mit Israel und den Palästinensern zu laufen hat. Schon angekündigt, der Mann in Litauen sagte, er wird den Papst als Vermittler anrufen, er soll Recht sprechen. Das King-David-Abkommen ist im Vatikan ausgehandelt worden. Das habe ich von einem Mann, der es hundertprozentig weiß. Politik wird heute nicht überall gemacht, sie wird überall nur ausgeführt. Gemacht wird sie an einer ganz zentralen Stelle. Hat nicht Gorbatschow, was war's vor einigen Tagen in der vergangenen Woche, in seiner Ansprache gesagt, es kommt mir vor, als sei die ganze Welt mit einem Zauberstab berührt worden. Es sind Entwicklungen eingetreten, die kein Mensch erwartet hat. Und die Entwicklungen überrollen die Politiker. Sie müssen Sorge tragen, um mitzukommen. Mit solch einer Geschwindigkeit geht jetzt alles vor sich. Man darf all die Fotos hier nicht zeigen. Was mich besonders beeindruckt, ist dieses Foto hier. Das könnt ihr bei uns sicher an jedem Bankschalter abholen. Ökü 92. Wer auch nur im geringsten politisch informiert ist, der weiß, dass Ökü European Currency Unit heißt und die Verrechnungseinheit ist, mit der alle, die in der EG sind, ihre Sachen verrechnen. Nicht auf Dollarbasis, nicht auf D-Mark-Basis, auf Ökü-Basis wird abgerechnet. Und hier wird in der Bundesrepublik Deutschland eine Goldmünze und eine Silbermünze geprägt. Aber das wäre noch gar nicht so sehr schlimm. Aber wisst ihr, was ich hier sehe? Die Hure auf dem Tier auf der einen Münze und auf der anderen Seite der Adler. Die Hure auf dem Tier, wir werden das in den Schaukasten tun, damit ihr es morgen alle sehen könnt. Und auf der Rückseite bei Gold und Silber gleichermaßen der Adler. Habt ihr das begriffen? Ich werde gleich aus der Bibel lesen. Die Hure reitet auf dem Tier. Selbst Menschen, die auf Gott nicht kennen und Gottes Wort nicht kennen, sind aber in diese Endzeitentwicklung hineingeworfen. Und ob wir heute einen Kohl oder einen Kohlkopf dran haben, spielt keine Rolle. Die Entwicklung bestimmt und nicht die Politiker. Und das müssen wir einfach sehen. Die Dinge laufen. Und ja, sie gehen schneller vor sich, wie wir es ahnen. 1948, bei Ablösung der Reichsmark und Einführung der D-Mark, bin ich tatsächlich mitgegangen, um meine 40 D-Mark abzuholen. Der Haushaltsvorstand bekam 60 und alle anderen bekamen 40. Und damals wurde auf dem 5-Mark-Schein schon die Hure auf dem Tier abgebildet. Schon damals, 1948. Und das in diesem Lande, in dem wir uns jetzt befinden. Dann war eine Zeit der Stille und jetzt plötzlich, am Ende dieser Generation, kommen wieder dieselben Gedankengänge, wie sie damals schon waren, und dieselben Symbole wieder zum Vorschein. Ihr Lieben, ich möchte, dass ihr auch dieses wisst. Bruder Branham hat wirklich die Endzeit in Visionen gesehen. Und es sind Ermahnungen gegeben worden, sei es in der Heiligen Schrift oder dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, welch eine Entwicklung jetzt sein würde. Und ich hoffe nur, dass wir alle es sehen und auch begreifen. Voröffnung der sieben Siegel, das wisst ihr alle, erschien ja diese Wolke am Himmel. Und die sieben Engel, Bruder Branham zählte sie von links nach rechts. Sie standen ihm direkt gegenüber. Und er sagte, der zu meiner extrem Linken bedeutete mir mehr als die anderen sechs. Und der siebente war es, der zu ihm sprach. Er hat sie genau beschrieben. Und dann wurde er tatsächlich in diese Wolke hineingenommen. Und ihm wurde gesagt, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Amen. Wenn jemand das Buch, die sieben Siegel, liest, vielleicht hat er beim ersten Mal nicht viel gesehen, nicht viel gehört. Aber wenn der Geist Gottes uns das Verständnis öffnet, dann werden wir irgendwo den Kern der Sache finden und Gott dafür von Herzen danken. Für alles muss uns das geistliche Verständnis geöffnet werden. Ich habe auch das Live-Magazin mitgebracht heute Abend. Hier haben Sie auf Seite 100 so und so viel auch das Bild mit der Wolke gezeigt. Und die ganze Welt hatte Kenntnis davon. Natürlich in einer Zeitschrift wie dieser mit der Papierqualität kann man nicht viel beginnen. Aber hier heißt es, in the high cloud, ring of mystery. Eine hohe Wolke, Ring des Geheimnisses. Sie konnten es nicht erklären. Dort war ein Mann Gottes, den der Herr im Voraus darüber informiert hatte, was geschehen würde, und es geschah tatsächlich. Lasst uns zur Offenbarung Kapitel 13 gehen und bitten wir doch Gott gemeinsam, dass er uns geistliches Verständnis aus Gnaden zuteil werden lässt. Offenbarung Kapitel 13 von Vers 1. Da sah ich aus dem Meer. Erinnert ihr euch, was Daniel sah? Er sah, dass das Meer aufgewühlt wurde, stimmt's? Und dass vier Tiere herauskamen. Johannes sah das Gleiche. Dann sah ich aus dem Meer ein Tier heraufkommen, Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Und auf seinen Hörnern 10 Königskronen und auf seinen Köpfen Gottes lästerliche Namen. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Und jetzt hört, was hier steht. Der Drache gab ihm dann seine Macht und seinen Thron und große Macht. Das gefällt mir nicht, aber es ist nun einmal so. Nun stellt euch vor, wenn dieser letzten Weltmacht, diesem letzten Tier, diesem römischen Weltreich, der alte Drache, der Satan, seinen Thron und seine Macht gibt. Ja, wisst ihr, was dann los ist? Wisst ihr, was dann los ist? Ich lese den Vers noch einmal, zweiter Teil von Vers 2. Der Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und seine große Macht. Dazu einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode verwundet war, dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Da sah die ganze Erde dem Tier mit staunender Bewunderung nach. Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben hatte. Und man betete das Tier an und sagte, wer ist dem Tiere gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Es geht dann weiter mit dem Mann, der dieser Sache vorsteht. Worum geht es uns jetzt beim Lesen dieses Textes? Endzeit. Nicht mehr 4 Tiere, ein Tier steigt aus dem Meer hervor. Ein Kopf dieses Tieres war zum Tode verwundet und wurde wieder heil. Und die ganze Welt hat sich darüber verwundert. Ihr Lieben, wer ein bisschen Geschichte kennt, und ich kenne sie auch nicht gut, auch nur ein wenig, aber aus dem heidnischen Rom wurde das päpstliche Rom und dann ging's auf und ab. Aber das, was jetzt vor sich geht, nämlich eine Zusammenballung von religiöser, politischer und wirtschaftlicher Macht, wie sie jetzt sich zusammenballt, ist sie noch nie auf Erden gewesen. Bald können wir die USA und den Dollar vergessen. Dann wird das vereinigte Europa die zentrale Gewalt und Macht sein. Und habt ihr es jetzt gemerkt? In der Deutschen Demokratischen Republik? Der Außenminister ist ein Pfarrer. Der andere ist vielleicht ein Priester, der dritte ein Jesuit. Was wissen wir? In jedem Fall kommen überall die richtigen Männer dran, die die Sache zu tun haben, die jetzt gemäß dem prophetischen Wort geschehen muss. Und hier, das Land, das geteilt war, ihr wisst ja, Köpfe braucht jedes Ding, und ein schlechter Kopf waren wir noch nie. Aber ein Kopf ist ja zum Tode verwundet worden. Die Trennung, die Teilung zwischen Ost und West ging ja ganz nahe. Wie weit ist Wittenberg von der Demarkationslinie entfernt, wo die 95 Thesen an die Schlosskirche genagelt wurden und die Reformation ihren Durchbruch erlebte? Ich möchte auf diese Dinge gar nicht weiter eingehen. Aber Gott hat sich viel Mühe gemacht, um einen neuen Anfang zu tun. Und er geschah in der Tat majestätisch. Die Reformation brach sich die Bahn bis nach Genf und bis nach Graz. In Genf wurde der deutsche Adler zum Stadtwappen. Und in Graz ist die Reformation zurückgeschlagen worden. 30.000 flohen aus dem Salzburger Land nach Schlesien und nach Westpreußen. Und das Land wurde wieder schwarz. Aber jetzt wird es mit friedlichen Mitteln gemacht. Der Papst ging zur Ökumene nach Genf und sagte, ich bin das christliche Oberhaupt. Und keiner hat ihm widersprochen. In der gesamten christlichen Welt ist eine solche Verblendung, ein solcher Abfall. Die Menschen sehen nicht mehr, wohin sie gehen. Und als ich hörte, dass Billy Graham jetzt zum dritten Mal beim Papst war, wurde mir weh ums Herz. Es sind doch Männer, die die Möglichkeit hatten, ihre Entscheidung für Gott zu treffen. Sie haben Popularität vorgezogen. Der Herr hat aber ein Volk, das herausgerufen werden muss. Und wenn wir herauszurufen haben, dann müssen wir selber vorher herausgekommen sein. Wir sehen auch jetzt den Weltkirchenrat. Es gibt jetzt zwei Dinge natürlich und auch im Geistlichen. Das Tier und das Bild des Tieres. Es gibt zwei Dinge, nicht nur eins. Es gibt zwei. Aber das zweite sorgt dafür, dass alle Bewohner der Erde dem ersten Tiere die Huldigung darbringen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die ursprüngliche Sache wieder zu ihrem Recht kommt. Ich lese aus Offenbarung 13 von Vers 15. Ja, vorher steht ja in Vers 14 vielleicht noch. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des Tieres vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete. Und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ihr könnt ja weiterlesen. Ich werde hier aufhören. Wir müssen zwei Dinge vor Augen haben. Einmal den religiösen Bereich und dann den politischen. Und beides funktioniert ja zusammen und wird die gesamte Macht übernehmen. So wie man einerseits die römische Kirche hat, aber dann den Weltrat der Kirchen als Gegenstück zu der römischen Kirche, in der jetzt genau 310 Kirchen vereinigt sind, die aber die Macht des Papstes anerkennen, nur nicht alles, was er tut. In jedem Fall fehlt es an Widerspruch. Wir sehen, dass auch diese Dinge eine Entwicklung angenommen haben, von der es kein Zurück mehr gibt. Es wird immer wieder gefragt, ist es denn so notwendig, das Wort für diese Zeit zu hören? Ich sag es noch einmal. Viele werden erst begreifen, wenn sie beim Herrn sind, welch einen Wert die göttlichen Offenbarungen des Wortes durch den Geist für unsere Zeit hatten. Seid doch einmal ehrlich. Hättet ihr die Dinge unterscheiden können? Hätte ich heute gewusst, was dies oder jenes ist, wenn nicht Gott seinen Knecht und Propheten gesandt, und das prophetische Wort auf den Leuchter gestellt hätte. Und auch darüber hat er gesprochen, wenn der Osten und der Westen zusammenkommen, direkt nachdem Chruschtschow den Schuh ausgezogen hatte und mit dem Schuh auf das Pult schlug bei der UNO-Vollversammlung in New York. Danach hielt Bruder Branham eine Predigt und sagte, dass der Osten und der Westen zusammenkommen werden. Wir sehen es jetzt. Und wieder die Frage, wer hat es so bestimmt? Hat Gorbatschow gewusst, was er tat, als er 1985 an die Macht kam? Nein, aber er hat die Dinge eingeleitet. Die anderen ernten jetzt die Früchte, die er gesät hat. Aber diese Entwicklung war notwendig. Und habt ihr gesehen, wer die Gelegenheit wahrnimmt? Bruder Kier, du warst doch gerade in Rumänien. Wie viele Bischöfe hat der Papst dort schon eingesetzt? Waren es 12? Überall ist er unterwegs. Ob politisch, ob wirtschaftlich, ob in Religion. Es gibt nur eine Stimme, auf die alle hören. Und das Wort in Offenbarung 17 sagt es uns, dass es die Stadt ist, die über die Könige der Erde herrscht. Ich lese aus Offenbarung 17 von Vers 1. Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte, komm, ich will dir das Gericht über die große Buhlerin zeigen, die an vielen Wassern ihren Sitz hat. Von Wassern haben wir vorher gelesen. Das Tier kommt aus den Wassern. Was bedeuten Wasser biblisch gesehen? Hier im prophetischen Sinn. Offenbarung 17, Vers 15. Dann fuhr er fort, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen. Nicht ein Land, alle Länder dieses Kontinents sind mit einbegriffen und alle Völker müssen ihre Macht, diese Macht, diesem Tier zur Verfügung stellen, auf dem die Hure reitet. Lasst mich weiterlesen. Offenbarung 17 von Vers 2. Hier steht geschrieben, mit der die Könige der Erde gebuhlt haben und von deren Unzuchtswein die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Wer reitet wen? Wer hat die Obermacht? Wer ist das Weib? Das habe ich euch wohl gar nicht gesagt. Auf dieser Münze, auf der Gold- und Silbermünze, ist die Krönung mit den 12 Sternen, wie sie über der Maria, ja bei jeder besten Gelegenheit, zu finden ist. Die 12 Sterne umgeben diese Prägung mit der Hure auf dem Tier. Die Hure reitet auf dem Tier mit dem Unterschied, dass sie das Bild der wahren Gemeinde gestohlen haben aus Offenbarung Kapitel 12, wo nämlich geschrieben steht, Offenbarung 12 von Vers 1, es erschien dann ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib, das mit der Sonne überkleidet war, der Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Ich bin Gott dankbar, dass ich Bruder Branham über dieses Kapitel predigen hörte. In Questions and Answers hat er gesagt, das ist die wahre Gemeinde. Die Sonne bedeutet den Zeitabschnitt des Neuen Testaments. Die Sonne der Gerechtigkeit ist uns aufgegangen mit Heil unter ihren Flügeln. Der Mond bedeutet das Alte Testament. Erst durch das Neue hat das Alte die Erleuchtung und Erfüllung bekommen. Wie der Mond das Licht von der Sonne nimmt und sie stand auf dem Fundament, das schon gelegt wurde, und dann war sie gekrönt mit einer Krone von 12 Sternen. Ihr könnt es nachlesen, als Jesus dem Johannes auf der Insel Patmos erschien, ging es um 7 Sterne, und die 7 Sterne waren 7 Engel, 7 Boten, die 12 Sterne, mit denen die neutestamentliche Gemeinde gekrönt ist, ist die Lehre der 12 Apostel. Dieses Bild hat die Hure aus Offenbarung 17 gestohlen und hat sich mit dieser Krone von 12 Sternen umgeben. Wir können es nicht ändern, aber wir wissen ganz genau, wohin die Dinge gehören und wie wir sie einzuordnen haben. Ich lese weiter in Offenbarung 17 von Vers 2. Mit der die Könige der Erde gebuhlt haben und von deren Unzuchtswein die Bewohner der Erde trunken geworden sind. So entführte er mich, denn im Geist, in eine Wüste. Und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit gotteslästerlichen Namen übersät war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Wir können noch weiterlesen. Die Beschreibung ist so genau. Die 7 Tiere, 7 Könige, 7 Reiche, aber noch ein drittes kommt hinzu, damit wir nicht irre gehen können und hundertprozentig wissen, worum es sich hier handelt. Ich lese aus Offenbarung 17, Vers 9. Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen das Weib thront. Irgendjemand sagte mir, es gibt ja Meeresstädte, die auf 7 Hügeln gebaut sind. Vielleicht gibt es das auch. Ich weiß es nicht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass die Gesamtbeschreibung stimmt. Ich lese den letzten Vers aus Offenbarung 17. Das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Habt ihr mitgelesen? Ist das Moskau? Glaubt doch kein Mensch. Ist das Washington? Ach, ich bitte euch. Ist es Bonn? Ha, vergesst es. Ist es Paris? Es ist Rom und dort der Vatikan. Ich kann nichts dafür. Gott hat mich nicht dazu berufen, um in Gleichnissen zu reden. Die Zeit ist da, wo offen dargelegt werden muss, in welch eine Entwicklung wir uns jetzt befinden. Die Macht ballt sich zusammen, die Hure reitet auf diesem Tier und es gefällt uns nicht, aber der Drache, Satan, gibt ihm seine Macht. Ich habe bei mir selber so gedacht, und das wollte ich uns als Gebetsanliegen auch weitergeben. Wenn der Satan seinem Vertreter hier auf Erden, seinem Repräsentanten, seinen Thron und seine Macht zur Verfügung stellt. Wäre es da nicht gut, wenn unser Gott uns ein wenig Anteil haben lassen möchte an seiner Macht, an seiner Herrschaft? Wir brauchen die Kraft Gottes. Je mehr Macht Satan seinem Repräsentanten gibt, umso mehr Ausrüstung möge Gott uns geben, dass wir der Sache begegnen können. Und da haben wir die Verheißung, dass er wieder erstatten wird und alles in den rechten Stand zurückbringen. Wir wissen ja, wenn Satan auch manches kann, aber es gibt nur einen Allmächtigen. Und das ist Gott. Es gibt nicht zwei Allmächtige, nur einen. Und das ist der allmächtige Gott. Aber noch einmal möchte ich es uns ans Herz legen. Wenn Satan seinem Repräsentanten jetzt in der Endphase seinen Thron und seine Macht und seine Kraft zur Verfügung stellt, damit er tun kann, was getan werden soll, in boshafter Weise. Was soll Gott dann tun? Soll Gott zuschauen, wie all die Dinge vonstatten gehen? Oder dürfen wir Gott darum bitten, dass er sich unser Erbarme und der Kraftlosigkeit ein Ende setze und die Gemeinde ausrüste mit Kraft Gottes, mit Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das Wort unseres Herrn aussprechen und dass das, was wir im Namen des Herrn sagen, auch wirklich geschieht. Dass Gott sein Wort auf der Stelle bestätigen kann. Wir glauben daran, und auch das hat Bruder Brenhem vorausgesehen, dass zu der Zeit, wo der Druck auf die Brautgemeinde ausgeübt werden wird, das ist die kurze Zeitspanne vor der Entrückung, in welcher Gott seine Macht in der Braut offenbaren wird. Bruder Brenhem sah sogar, dass Menschen geheilt wurden, er sah Schöpfungswunder, er sah, dass Leute mit einem Arm gekommen sind und mit zwei Armen wieder gingen. Er sagte, was ihm im Gesicht gezeigt wurde, war so gewaltig, dass die Menschen nicht nur eine Heilung, sondern einen Schrecken über das, was mit ihnen geschah, davongetragen haben. Wir glauben, dass Gott nicht zuschauen wird. Amen. Unser Herr ist doch der Sieger von Golgatha. Amen. Und wenn der Antichrist die Aufgabe hat, alle Völker zu verführen, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes geschrieben steht, dann soll er seine Arbeit tun. Aber Gott hat ja auch noch eine Aufgabe, nämlich die Vollendung der Brautgemeinde. Und da haben wir die lebendige Hoffnung in uns, dass zu dem Zeitpunkt geschehen wird, was wir schon im gewissen Maße im Dienste Bruder Brenhems gesehen haben. Ihr wisst, er war der Einzige, der sich auf Johannes 14, ist es wohl 16, 14 oder 14, 16, berufen hat: Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere. Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Wenn Gott uns einen Boten sandte, um uns zu dem ursprünglichen Glauben der Apostel, zu der biblischen Verkündigung und Lehre zurückzubringen, und er selbst einen wiedererstatteten Dienst hatte, mit göttlicher, apostolisch-prophetischer Vollmacht, dann frage ich mich, ob wir als Gemeinde nicht damit rechnen dürfen, dass wir, die wir das ganze Wort glauben, auch die ganze Wiedererstattung der Kraft Gottes und in Verbindung damit die göttliche Bestätigung empfangen und erleben werden, wie der Herr sie verheißen hat. Im Übrigen ist Jesus Christus derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und weil er derselbe ist, vermag er dasselbe zu tun. Merkt ihr nun, dass die Zeit fortgeschritten ist und dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern in die letzte Phase hineingegangen sind? Alles wird sich sehr schnell vollziehen. Hier schreiben sie Ökü 92. Es mag noch eher sein, später wird es nicht sein. Alle Prognosen, die jetzt gemacht werden, die werden sich vorverlegen. Die Entwicklungen eilen den Prognosen voraus. Wir dürfen mit gutem Gewissen sagen, die Wiederkunft Jesu Christi ist in greifbare Nähe gerückt. Ich möchte zum Schluss auf die beiden Zitate Bruder Branhams noch ganz kurz kommen. Wenn dieser Mann schon damals sagte, die Ismen werden aufkommen, Kommunismus, Sozialismus, Faschismus und so weiter, im Kommunismus münden und dann ganz am Ende im Katholizismus. So geschieht es jetzt und nicht anders. Und das Römische Reich besteht in der Tat aus der Weltmacht, eine Weltkirche, ein Weltimperium und wir alle, die große Nation Frankreich und die kleine Bundesrepublik und alle anderen Völker, wir werden unsere Macht, das heißt die Regierungen, diesem Tier zur Verfügung stellen. Er wird bestimmen, was geschehen soll. Und ganz zum Schluss, wenn der religiöse, der politische und der wirtschaftliche Zusammenschluss perfekt ist, dann geht's uns an den Kragen. Aber fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verdammen kann. Wir fürchten Gott und sonst niemand und geben ihm die Ehre und machen keinen Zurückzieher, sondern stehen auf dem Wort der Wahrheit, das uns kostbar und teuer geworden ist. Und dann auch der Teil, wenn Ost-Berlin wieder zurückgegeben wird oder in unserer Sprache, wenn die Teilung ihr Ende erreicht hat, dann wird's mit dem Kommunismus aus sein und es wird alles Rom zufallen. Ich habe vor kurzem was im Spiegel oder Sternmagazin gelesen. Es gab über 700 Millionen Kommunisten und innerhalb einiger Wochen sind über 80 Millionen ausgetreten. Und das geht den Berg runter. Und zwar ganz schnell. Wozu ist das alles so? Der Nationalsozialismus hat ein Ende mit Schrecken genommen. Der Faschismus hat sein Ende genommen. Der Kommunismus und Sozialismus, Alarmismus, nimmt sein Ende. Und dann kommt diese schöne Herrschaft, wo alle Platz haben, alle Religionen, Arafat und Papst, schönes Gespann. Aber er ist ja nicht der Einzige. Dort geht ja alles hin. Und glaubt es mir, mir tut der Mann leid, dass er diese Rolle spielen muss. Ich gönne es ihm wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite sind die Dinge so geordnet worden. Und seht, die anderen Päpste blieben doch, wo sie waren. Es sei denn, sie wurden verjagt. Dann kurz nach Frankreich und dann wieder zurück. Aber jetzt bleibt der Mann nicht mehr, wo er eigentlich hingehört. Der geht in alle Welt. Ist ein Reisepapst geworden. Wozu? Um die ganze Welt unter seinen Einfluss zu bekommen und zu verführen die Bewohner der ganzen Erde. Wie wir gelesen haben in Offenbarung 17, die Völker haben von dem Wein getrunken und sind irre geworden. Sie können nicht mehr klar denken, geschweige klar sehen. Darüber hat der Prophet Jeremia in Kapitel 51 eine solch passende Offenbarung bekommen, dass sie eigentlich schon im Neuen Testament stehen könnte. Aber ihr wisst ja, Altes und Neues Testament, beides ist durch den gleichen Heiligen Geist eingegeben worden. Jeremia 51, Vers 7. Ein goldener Becher war Babylon in der Hand des Herrn, der die ganze Erde trunken machte. Von seinem Wein haben die Völker getrunken. Darum haben die Völker den Verstand verloren. Habt ihr es gehört?
Amen.
Das hab doch nicht ich gesagt. Und ich habe auch nicht aus der Zeitung gelesen, sondern aus dem Worte Gottes, aus Jeremia 51, Vers 7. Die Völker haben wie ein Betrunkener das Maß verloren, das Ziel verloren, den Verstand verloren. Sie wissen nicht mehr, was geschieht. Und es geht hier noch weiter. In Vers 6. Plötzlich ist Babylon gefallen und zerschmettert. Lesen wir nicht in Offenbarung 17, dass die 10 Hörner diese Stadt mit Feuer verbrennen werden? Das Gericht wird kommen, aber erst ein bisschen spät, bis all die Dinge ausgeführt wurden, die Gott in seinem Worte gesagt hat und die auch geschehen müssen. In Vers 9 steht, wir haben Babylon heilen wollen, aber es war nicht zu heilen. Überlasst es sich selbst, lasst uns abziehen, ein jeder in sein Land, denn bis an den Himmel reicht das Strafgericht über die Stadt und ragt bis in die Wolken. Das ist Gottes heiliges Wort. Ihr Lieben, wir können daran nichts ändern. Versucht nicht, Babylon zu heilen oder zu retten. Eilet und rettet eure Seele. Flieht aus Babel. Ihr, mein Volk, kommet heraus. Sondert euch ab. Rühret nichts Unreines an. Dann sollt ihr mir Söhne und Töchter sein. Und ich will euer Gott sein. Alle Protestanten, die früher protestierten und dann plötzlich so eine eigenartige Liebe verspürten, Ökumene, wir sind ja alle gleich und man sollte alle lieben, Sie wollten Babylon heilen. Mr. Pentecost, Du Plessis, was hat er wollen? Er wollte beten, dass der Papst die Geistestaufe empfing. Für Kardinal Beer haben zwei Brüder gebeten, dass er die Geistestaufe empfange. Wir wünschten von ganzem Herzen, dass die ganze Welt selig und gläubig werden würde. Aber es sind Einzelne, nicht die Masse. Es ist nicht eine Institution. Es sind Einzelne, die Gott herausruft aus allen Religionen, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Es gibt Bibellehrer, die meinen, der Islam habe etwas zu tun oder zu sagen oder andere Religionen. Nein, ihr Lieben, lasst uns die Entwicklung, wie wir sie heute ein wenig betrachtet haben, vor Augen behalten. Das römische Weltreich dauert an bis ans Ende. All unsere Nationen gehören dazu. Alle Politiker, alle religiösen Führer, alle müssen jetzt gemeinsame Sache machen. Es geht nicht anders. Es waren am Schluss ja nicht einige Tiere, auf denen die Hure reitet, sondern ein Tier. Und wenn da noch 7 Köpfe hervorschießen und 10 Hörner, auch das ist sehr klar. Köpfe sind immer gut zu gebrauchen, um eine schöne Planung machen zu können, um regieren, um gut regieren zu können. Hörner könnten an Stoßen erinnern. Und ihr wisst ja, was da geschehen wird, wenn diese 10 Hörner dem Vatikan den gar ausmachen werden. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Mir ging es heute Abend wirklich darum, dass wir feststellen, inwieweit die Dinge schon vorgerückt sind. Und wir befinden uns in der Tat am Ende der Endzeit. Und möge Gott uns Gnade schenken, die reine apostolische biblische Botschaft des Urchristentums den Völkern der Erde zu verkündigen. Nach dem Wort des Herrn, Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Wir wollen nicht nur zuschauen, dass sich alles unter Rom beugt. Wir wollen den letzten Ruf wie mit Posaunenschall hinausrufen. Kommet heraus, sondert euch ab, flieht von Babel, damit ihr keinen Anteil an ihren Sünden bekommt. Habt ihr verstanden, was wir heute Abend hier aus der Heiligen Schrift betrachtet haben? Seht ihr die Entwicklung von der Schrift her, wie sie jetzt vor sich geht? Dank sei dem Herrn. Manchmal wird mir gesagt, Bruder Frank, du gehst davon aus, dass alle schon alles immer wissen. Aber wir haben es oft genug durchgenommen und ich glaube, den Rest wird der Heilige Geist jedem offenbaren, der die Offenbarung liest und sich darin vertieft. Es kommt nicht alles auf einmal, aber Gott schenkt es so, wie wir es benötigen und aufnehmen können. Möge der Herr uns alle segnen, eine neue Hingabe zu ihm in uns bewirken, dass wir mit dem Lied der Dichter übereinstimmen könnten, ganz für Jesum, ganz für ihn, so wollen wir durchs Leben ziehen. Kein Zurückschauen mehr, keine Kompromisse mehr. Wir haben unseren Stand auf dem Worte für Gott eingenommen und wir glauben, dass er für uns streiten wird. Und wenn er für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wenn Satan seinen Thron und seine Macht seinem Repräsentanten zur Verfügung stellt, so dürfen wir uns an dieses Wort erinnern. Der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er hat's bewiesen. Er hat den Tod und den Teufel und die Hölle besiegt und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er ist der rechtmäßige Sieger von Golgatha. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Amen. Amen. Amen.